und damit Aloha, hallo und herzlich willkommen zur ersten bzw. zur nullten Episode des Urlaub im User Space Podcasts, denn Computer zählen ab null, deswegen zählen wir auch ab null, mit dem Enrico.
Hi.
Dem Jan.
Moin.
Und mir, ich bin Christian. Ja, und in der ersten Folge soll es darum gehen, mal zu klären, was soll das hier überhaupt? Was ist das für ein Format? Wie passt das zum Jingle? Und was erwartet euch? So eine übliche Nullnummer halt. Und vielleicht beginnen wir einfach damit, uns mal vorzustellen, denn das ist ja meistens das Wichtigste. Wer spricht da eigentlich gerade? Und damit ich nicht gleich als erstes widerspreche, würde ich das mal an Enrico weitergeben. Wer bist du, was machst du und was soll das hier eigentlich alles?
Also erstmal, der Jingle war fantastisch. Ich fühle mich jetzt schon im Urlaub angekommen. Und das ist ja auch schön, dass wir euch dahin mitnehmen können, in unseren ganz eigenen kleinen User-Space. Ich bin Enrico, ich wohne in Bremen, komme ursprünglich aus MacPom, habe zwischendurch mal in Hamburg gewohnt, also ein so Nordlicht, könnte man sagen. Bin Mitte 30 und mache eigentlich schon immer irgendwie Dinge mit IT, und irgendwann habe ich dann gedacht, so eine Ausbildung, das wäre es vielleicht in einem Unternehmen, was irgendwie ein bisschen größer ist. Ja, und wie das wahrscheinlich bei allen von uns war, gab es dann irgendwann die Wahl, willst du dies oder willst du das machen? Und irgendwie hat es mich dann zu den Open-Source-Techniken, zu Linux, zu sowas dann hingezogen. Und von da aus ging es dann immer Stückchen für Stückchen weiter. Na, so Systemmanagement, Installation, Config-Management, irgendwann Container, Cloud und so dieser ganze Krams. Genau. Und ja, das mache ich bis heute. Also ich bin in diesem Bereich aktiv, im Enterprise-Server-Krams-Bereich bei so einem Arbeitgeber, der sich da auch irgendwo mit rumtummelt in diesem Feld. Und ja, das sei es dann erstmal so. Ich würde an Jan weitergeben.
Genau, ich bin Jan, ich bin 27, ich musste vorhin erstmal nachzählen. Irgendwie so ab einem gewissen Alter habe ich das nicht mehr so. Weißt du, früher, wenn man noch jedes Jahr irgendwas freigeschaltet hat, so, dann hat man das immer im Kopf, aber so nach 25.
Es ist deutlich einfacher, sich das Baujahr zu merken, ehrlich.
Mit 25 darf man sich im Ausland einen Mietwagen holen, und was kommt jetzt noch? Jetzt kommt nur noch Rente, oder?
Das ist irgendwie ein bisschen Downer für die erste Folge.
Ja, aber so, ach, ja, was heißt Downer? So, aber von so, du bist älter und du hast irgendwie, ist irgendwie was besser oder was Neues, so. Aber so mit 25 ist man fertig.
Nee, ist man nicht. Mit 25 bist du noch in dem Bereich deines Lebens, wo du hoffentlich noch nicht mit Schmerzen aufwachst, wo du deine Gelenke noch nicht spürst.
Klar. Also es geht mir nur positiv hier.
Ja, genau. Also da ist noch einiges vor dir, über das du dich jetzt freuen kannst, es dir aber nicht bewusst ist, und du dich dann später fragst, Mensch, hätte ich das gewusst, wäre ich nicht so alt geworden.
Wie kriegen wir jetzt wieder die Kurve?
genau, okay. Ich war ähnlich wie Enrico auch mal mehr so Richtung IT-Berater unterwegs. Und mittlerweile bin ich dann aber zum Software-Engineer geworden. Und da mache ich eigentlich von Kubernetes bis, ich würde sagen, Disassembly eigentlich fast alles. Und war schon immer sehr Linux interessiert. Hatte auch eine sehr lange Zeit lang einen Linux-Desktop. Yay. Also tatsächlich mein Hauptrechner zu Hause hatte dann Manjaro drauf. Und das war so meine Workstation. Mittlerweile habe ich viel quasi vom Desktop-Computing durch ein MacBook ersetzt. Benutze aber eigentlich immer noch fast täglich Linux, wenn ich meine Server verwalte und so. Und ja, ein, zwei größten Hobbys ist so Sachen selber machen. Dazu habe ich einen 3D-Drucker. Ich design auch manchmal selber PCBs. Und ja, das, was ich beruflich mache, mache ich auch ganz gerne als Hobby. Also den ganzen Stack hoch und runter. Ein bisschen Software schreiben. Genau. Und dann kommen wir jetzt zu Christian.
Ja, also ihr beiden Nordlichter seid quasi geografisch gesehen das Gegenteil von mir. Ich bin nämlich im Süden Deutschlands anzutreffen. Ich bin Christian, auch Mitte 30, IT-Berater und Trainer aus Südhessen. Ich gebe mir Mühe, dass man es nicht raushört, aber ich glaube, das ist, hört man trotzdem.
Ei Gude.
Und ich benutze seit 20 Jahren Linux, berufsbedingt sogar sehr viele unterschiedliche Distributionen. Das heißt so SUSE, RHEL, Debian, Ubuntu. Hauptsache Linux drunter, ist mir eigentlich egal, welche Distro. Und ich bin ein extrem fauler Mensch, deswegen bin ich auch gleichzeitig ein großer Fan von Infrastructure as Code. Das heißt so Dinge wie Ansible, Terraform, OpenTofu, Packer, Vagrant. Das ist so mein täglicher Stack, würde ich sagen. das nutze ich wirklich sehr intensiv, weil ich hasse es wirklich, Dinge manuell mehrfach zu tun. Ich habe lieber ein bisschen mehr Zeit, um mir Memes und Katzenbilder anzugucken. Deswegen baue ich mir da lieber einen Automatismus. Ansonsten habe ich ein großes Interesse am Retro-Computing und auch so Retro-Hardware und mechanische Tastaturen. Heute auch extra die leise Tastatur vor mir liegen, damit man das ja nicht hört. Weil ich habe so irgendwann in den 90ern mit dem 386er mal angefangen und da hatte man ja auch laute Tastaturen. Vielleicht kommt das irgendwie daher, so mit MS-DOS 622 und Windows 3.11 gestartet und ja, bin dann irgendwann mal in der IT-Branche gelandet, habe da eine Ausbildung oder zwei Ausbildungen gemacht und bin dann schlussendlich ja jetzt in der IT-Beratung gelandet. Ich habe hier noch so einen schönen 386er, einen Pentium 2 und zwei Unix-Maschinen. Ja, und noch im zweistelligen Bereich ThinkPads. Das ist so eins meiner Nebenquests. Ich sammle gerne Notebooks und habe hier 70 unterschiedliche Geräte mittlerweile. Und auch für mich ist das Podcasting nicht ganz so neu. Also wenn ihr hier reinhört, dann habt ihr eventuell auch schon mal bei Faxinformatica reingehört. Das ist so ein, wir nennen das immer so die IT-Selbsthilfegruppe. Da sind wir zu fünft und reden da in Domian-Manier über den grausamen Alltag. Und ich habe noch ein Nebenprojekt, das ThinkPad-Museum, was auch ein monatlicher Podcast ist. Das so in aller Kürze, ja, und wenn ich zwischendrin noch mal ein bisschen Zeit habe, neben diesen ganzen Nebenquests, dann blogge ich auch. Aber das ist so ein Medium, das ist irgendwie tot, habe ich so einen Eindruck. Oder lest ihr noch aktiv Blogs? Ist das noch ein Thema für euch?
Boah, weiß ich nicht, so aktiv lesen. Also so, dass ich sage, ich verfolge jetzt einen bestimmten Blog, ehrlich gesagt nicht. Aber mir fällt dann in den Suchergebnissen immer wieder auf, dass ich dann vielleicht doch mal bei einem lande. Auch manchmal bei dir. Also du machst ja auch manchmal Dinge und dann landet man da irgendwie bei einem Know-how-Artikel und dann guckt man kurz links und rechts und sieht, ach Mensch, der Christian wieder. Ja. Aber ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie aktiv einen Blog lese, aber ich bin da auch nicht so, ich lese auch nicht aktiv Bücher, die fallen mir entweder in den Schoß oder halt nicht.
Ja, aber einen RSS-Reader habt ihr beide noch, oder?
Nee, also hatte ich mal eine Weile und dann ist mir also irgendwann ist das einfach von der Qualität her nicht mehr so gewesen, dass ich dachte, da ziehe ich jetzt total viel raus und dann hat man halt so Sammlungen und dann guckt man da so durch Links durch oder war, ging mir zumindest so und dann, ja, ich muss ja nicht auch irgendwas speichern, nur um es zu speichern, wenn ich damit nichts anfange, dann ist das irgendwie auch verschwendete Liebesmüh, also von daher... Mach ich nicht. Machst du das noch?
Ja, ja, also ich habe einen RSS-Reader, da sind vor allen Dingen News-Sites drin und News-Blogs, also alles, was so in Richtung Linux geht, da bin ich schon ganz gern up-to-date. Muss zugeben, ich bin sehr addicted zu Mastodon, da waste ich viel zu viel Zeit meines Lebens rein, das ist auch noch eine Nachrichtenquelle, aber so die üblichen Seiten, die habe ich über RSS drin und da gucke ich halt, was so spannend ist.
Ja, ist bei mir auch so. Also ich würde sagen, ich habe meine RSS-Feeds durch Social-Media-Dinge ersetzt. Und bei mir ist halt Reddit das Forum, wo ich irgendwie alles cross-gepostet sehe, wo ich mir denke, dass wenn irgendjemand aus der Community das interessiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das bei mir dann aufpoppt. Und ansonsten gucke ich höchstens mal bei GitHub oder so. Da gucke ich ganz gerne tatsächlich mal so in Activity-Verlauf oder gucke da, was da so los ist. Aber dass ich jetzt darauf warte, vielleicht liegt es auch daran, dass Dinge einfach schneller geworden sind, so, dass ich eher darauf gucke, was haben andere irgendwo geliked und was gucke ich mir da an, bevor ich darauf warte, dass irgendjemand mal die Zeit findet. Also auch Hut ab, dass du das machst und dann da halt dich hinsetzt und das aufschreibst und das nochmal querliest und so, das ja auch irgendwie Lesezeit zu Schreibzeit ist wahrscheinlich in einem ganz anderen Verhältnis.
Ja, aber dafür bist du halt auch drin, ne? Also ich habe halt so den Eindruck, wenn man nur irgendwo drüber wischt, egal welches Portal das jetzt sein mag, also Reddit funktioniert für mich da allein deswegen schon nicht, weil es gibt da schon sinnvolle Infos, aber relativ weit oben sind dann halt eher so, bin ich der Allmann, ich EEL und okay, Brudi Mongo. Das funktioniert für mich nicht, das muss ich dann in RSS-Form machen, wo ich wirklich aktiv auch draufklicken muss und lesen muss und das nicht so an mir vorbeifliegt.
Ja.
Ja. Wo holst du deine News her, Jan? Holst du dir überhaupt News irgendwo her? Oder wie machst du das?
Ganz gerne. Hacker-News gucke ich relativ häufig rein. Und dadurch lande ich dann auch gelegentlich auf ein oder zwei Blogs. Und sonst halt viele Artikel, die ich geschickt bekomme. Also das ist relativ wenig Algorithmen da. Und einmal die Woche gibt es den netzpolitik.org Newsletter.
Oh, stimmt. auch so ein interessantes Format. Das war ja lange Zeit komplett tot, so ein Newsletter. Kein Mensch hat mehr Newsletter haben wollen. Und ich habe so einen Eindruck, so vor ein, zwei Jahren sind die wieder komplett in Mode geraten. Und alle großen Firmen machen jetzt wieder Werbung für Newsletter und das scheint sich total zu lohnen.
Also vor allem so Leute, die ich interessant finde oder Blogs, die ich oder ja, so Blogs, denen ich gerne folge, da bin ich auch mittlerweile offener, mich mal auf so ein Newsletter einzutragen. So vor ein paar Jahren hätte ich jetzt auch noch gesagt, so, oh, ich weiß nicht, ob meine E-Mail jetzt da auch noch sein muss, aber mittlerweile, ich weiß nicht, vielleicht ist E-Mail einfach günstiger geworden, so vom mentalen Konzept her. Also, dass es nicht mehr so schlimm ist, wenn jemand meine E-Mail hat.
Diese Filterfunktion ist ja, also diese Alias-Gedönsfunktion, die meisten Postfächer ja auch unterstützen, wo du dann einfach, war das mit einem Plus oder so, dass du hinter deinen Namen Plus und dann die E-Mail-Adresse vollständig und dann kannst du halt gucken, wer trackt dich und das
Catch-all oder was meinst du? Das ist doch
ja, nee, ja. Also Catch-all ist ja das, wenn du eine eigene Domain hast, aber du kannst auch bei Postfächern, die das unterstützen, kannst du einfach hinter deinen normalen Namen in der E-Mail-Adresse einfach ein Zeichen setzen. Ich glaube, das war ein Plus, recherchiere ich gleich mal. Ja. Und dann kriegst du da quasi dann einen Alias-Namen automatisch für. Also das ist dann ganz cool, weil dadurch siehst du dann ganz gut, wer dich, also wer das vielleicht weiter vergibt und welchen Alias du dann vielleicht auch mal auf die Spam-List setzen solltest.
Spannend. Apropos spannend, vielleicht klären wir ja mal, worum geht's denn jetzt eigentlich so in diesem Format? Schlau uns doch mal auf, Enrico, was soll das hier eigentlich alles?
Naja, also da wir uns ja eh mit diesen Themen beschäftigen und es vielleicht auch ganz gut finden, wenn wir mal regelmäßig wieder was zusammen machen und uns dabei ja sowieso darüber unterhalten, was es so Neues gibt und wer mit was gespielt hat, ist das einfach was, wo man dann vielleicht das auch mal regelmäßig in einem Format machen kann. Also alles rund um Linux und Jan bringt uns dann den Dev-Teil mit rein, Jan bringt uns sicherlich auch den Security-Teil mit rein und alles, was da irgendwie so in diesem, in unserem Mikrokosmos so rumfliegt, das werden wir hier mal gucken, dass wir das in irgendeiner Form bearbeiten. Und ich denke, da werden wir auch bestimmt mit dem ein oder anderen in den Austausch gehen und Menschen aus der Community dort mit einbinden, so wie wir das ja eben auch machen, wenn man einfach so irgendwo hingeht, auf ein Anwendertreffen, auf eine Konferenz, auf irgendwelche Dinge.
Also das kann man, glaube ich, schon mal festhalten, das Ganze, liebe Zuhörer, das soll ein Mitmachformat sein. Das heißt, wenn ihr Feedback, Meinungen, Ideen habt, Interviews vielleicht mal führen wollt oder so, dann meldet euch jederzeit gerne. Zu den Kontaktdaten kommen wir später noch. Und wir selbst sind natürlich auch sehr umtriebig und sind auf den üblichen Konferenzen und finde auch gut, dass wir da so thematisch ein bisschen breiter aufgestellt sind. Also wie du gerade schon gesagt hast, wir haben Entwicklungsthemen. Du bist ja hier immer mit diesen hippen Cloud-Native-Themen unterwegs, während ich als Legacy-Christian natürlich die Core-Themen wie Patch-Management und Linux als solches noch mit reinbringe. Ich glaube, das kann durchaus abwechslungsreich werden, die nächsten Episoden.
Ich bin gespannt, wie sich das ineinander mischen wird. Aber ich denke mir, wir werden uns da irgendwo einig. Und manchmal wirst du mich mit dem Thema abholen, manchmal wird es sie antun und manchmal komme ich vielleicht mit was um die Ecke, womit ihr euch noch nicht beschäftigt habt. Das ist die Idee, dass wir das untereinander austauschen und dass ihr, wenn ihr da irgendwo was zuzusagen habt, vielleicht auch irgendwo viel tiefer drin seid und was teilen möchtet, dass da eben auch der ein oder andere Gast hier mit bei sein darf, soll, kann.
Ja. Könnt ihr ganz kurz anteasern, welche Formate so grob geplant sind. Also am Ende des Monats planen wir immer eine News-Episode aufzunehmen und zu veröffentlichen. Da soll es halt einfach darum gehen, was ist denn eigentlich so diesen Monat in dieser Open-Source- und DevOps-nahen Welt passiert. Das heißt, da sprechen wir dann über News, neue Linux-Distributionen erschienen oder irgendeine neue Version von irgendeinem Tool, aber auch so Dinge wie, was gibt es denn eigentlich im Kubernetes-Umfeld gerade Neues oder was ist jetzt hier the latest shit im Rust-Bereich? Da, denke ich mal, ist Jan auch immer ganz, ganz gut im Bilde. Oder die schlimmsten Security Breaches und CVEs, das sind alles so Dinge, die wir da versuchen zusammenzufassen und in der Mitte des Monats natürlich dann immer so eine freie Themenepisode. Das kann mal ein Beitrag von der Konferenz sein, kann aber auch sein, dass wir uns da einfach mal ein paar ExpertInnen zu irgendeinem Thema aus der Community einladen. Das darf man immer ein bisschen drauf hoffen, was denn das nächste sein wird und da nehmen wir natürlich auch jederzeit Ideen an. Lass uns doch mal konkret werden, wann erscheint denn so die nächste Episode? Ich habe gehört, Enrico, du hast da schon ein bisschen was vorbereitet.
Ja, das hat sich zwischendurch ergeben, dass ich mit dem Arne Schülmann, also zu Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das alles schon im Kasten, dementsprechend können wir das auch jetzt schon sagen und das wird sich auch nicht mehr schieben. Der Arne Schülmann ist nämlich aus dem Land Nordrhein-Westfalen, dort bei der ITNRW, die ja so der IT-Dienstleister des Bundeslands ist, und dort ist er Lead GenAI Strategist für das Künstliche Intelligenz Competence Center bei der ITNRW und der gibt da ein paar sehr interessante Einblicke darüber, warum sich eigentlich so ein Bundesland mit KI beschäftigt, wie das technologisch so funktioniert, was da vielleicht auch so Prozesse sind und wie weit die da im Grunde sind und was sie damit so vorhaben. Den habe ich getroffen auf der Open Confidential Conference in Berlin. Da ging es nämlich darum, wie kann ich eigentlich Dinge, die vielleicht schützenswert sind, und ich gehe mal davon aus, dass ihr mir zustimmt, dass unsere Daten, die wir als BürgerInnen irgendwo im Staat speichern, dass die halt durchaus das eine oder andere dabei schützenswert ist, wie man sowas dann eben angehen kann, dass eben so eine Datenplattform auch geschützt ist, und da ist Confidential Computing ein schöner Ansatz für, da gehen wir gar nicht so viel ins Detail rein, aber wir sprechen mal so ein bisschen darüber, was da so geht, wie das geht, was die Reise dahin so war und wie auch der Ausblick da so aussieht. Also ich fand es mega interessant. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dabei einzuschalten.
Ja, super. Generell vielleicht auch, das Ganze ist natürlich ein Nebenprojekt. Das heißt, wir haben hier alle unsere Hobbys und unseren Job und unseren Alltag und das Ganze läuft also nebenher. Wir versuchen natürlich regelmäßig das Ganze zu veröffentlichen. Also die monatliche Folge, die sollte sich auf jeden Fall schon mal fest einplanen lassen und je nachdem, was die Zeit und die Themen zulassen, natürlich auch in der Monatsmitte noch was. Nichtsdestotrotz ist uns Qualität wichtiger als Quantität. Also seht uns nach, wenn dann vielleicht doch mal eine Folge ein bisschen später rauskommt. Das kann man dann über die üblichen Kanäle, die wir gleich noch ankündigen, dann auch mitbekommen. Aber eine erste Folge ist schon im Kasten, da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, freue mich auch schon auf die erste reguläre News-Episode, die wir dann hoffentlich auch zeitnah aufnehmen und dann veröffentlichen können. Und ein weiterer fester Bestandteil unserer Episoden soll auch das Konzept der Tooltips sein. Gehen wir da doch auch mal rein. Und Jan kann uns ja mal erklären, was so der Grundgedanke ist. Was wollen wir damit erreichen?
Genau, Tooltip ist, also unsere Tooltips sind quasi Tools, die wir gerade irgendwie seit der letzten Folge entdeckt haben oder mit denen wir gerade viel arbeiten oder die wir vielleicht auch seit der letzten Folge lieben gelernt haben. Einfach die mal hier vorzustellen und gerade wenn es etwas kleinere Tools sind, die noch nicht so viele Leute kennen, also so Hidden Gems, dann wollen wir die hier mal vielleicht einer breiteren Öffentlichkeit zeigen und das können wir auch vielleicht mal als Plattform nutzen, wenn ihr was Cooles gebaut habt, meldet euch bei uns, wir gucken uns das gerne an. Und dann kann es auch ein Tooltip werden. Das Ganze wird auch auf unserer Website gesammelt. Da kann man Ideen und Vorschläge einreichen. Und dann würde ich sagen, fängt Christian jetzt mal an mit seinem.
Ja, habe auch gleich einen Tooltip mitgebracht, damit ihr ja auch neben den ganzen Informationen auch gleich nochmal einen konkreten Tooltip mitnehmen bei der ersten Folge. Und zwar habe ich MR entdeckt. Habt ihr das schon mal gehört, MR?
Nee, was ist das?
Magieresistenz?
Nee, also in dem Fall, ich kannte das bisher als Merge-Request, das wäre irgendwie naheliegend, aber das wäre jetzt ja kein eigenes Tool, aber es geht schon mal in die richtige Richtung, denn das ist nämlich das Multiple Repository Management Tool und das ist im Prinzip so eine Art Wrapper für diese üblichen Versionskontrollsysteme wie Git zum Beispiel. Also man kann das auch mit SVN und CVS benutzen, wenn ihr irgendwo in den 90ern, frühen 2000ern stehen geblieben seid, was völlig okay ist, dann kann das Tool für euch auch nützlich sein. Aber
ich krieg Gänsehaut.
Boah, jetzt ein Tortoise SVN auf dem Windows 7 anstoßen und eine halbe Stunde Kaffeepause machen. Oh, Leute.
Ja. Oder hier, wie hieß das Ding bei Visual Basic 6.0? Da gab es auch den Source Safe Server. Da könnten wir auch mal vielleicht einen Feature Request aufmachen oder GitHub Issue.
Ja, ich möchte, dass du deine Diffs auf jeden Fall ausgedruckt bei mir einreichst.
Oder rüberfaxst.
Ich will die E-Mails aber ausdrücken mit dem Patch-Anhang.
Ja, du wirst, ich meine, E-Mail-Patch-Verkehr ist im Linux-Kernel immer noch total en vogue.
Aber sag mal, Christian, Multiple Repository Management und VFS und Wrapper dafür, wo bist du abgebogen, dass du das gebraucht hast?
Also Spaßfakt ist, ich habe es bisher noch nicht gebraucht, aber ich will dem nächsten Notebook mal neu aufsetzen und da werde ich es brauchen. Deswegen, worum geht's? Also es geht darum, nehmen wir mal an, du bist jetzt Software-Developer und du brauchst halt nicht nur ein Git-Repository, wenn du halt arbeiten willst, sondern du brauchst halt deine 50, wo halt alles drin ist. Ja, also nehmen wir mal an, die Firma oder das Projekt, an dem du arbeitest, nutzt halt keinen Monorepo-Ansatz, sondern du hast für jeden Kram ein eigenes Repo. Da kannst du natürlich 50 mal Git Clone hier eintippen und dich freuen, dass dein erster Arbeitstag schon wieder rum ist. Oder du benutzt halt MR, weil das ist im Prinzip eine Liste, wo die ganzen Repositories drinstehen und die werden dann, auch wenn du willst, in einer gewissen Reihenfolge dann halt eben ausgecheckt. Das heißt, man kann so ein MR-File für so ein Projekt irgendwie bauen und wenn jetzt neue KollegInnen zu dir ins Projekt mit reinkommen, sagst du, guck mal, hier ist dein MR-Config-File, die geben einmal einen Befehl ein, gehen einen Kaffee oder eine Mate trinken und dann ist das hoffentlich alles fertig. Und also deswegen, konkreten Use Case hatte ich jetzt bisher noch nicht, aber ich werde das demnächst mal einsetzen und bin auf jeden Fall dankbar für den Hinweis, dass es dieses Tool gibt. Habe ich nämlich beim lieben Evgeni, Grüße gehen raus, zufällig auf Mastodon entdeckt, der ein neues Arbeitsgerät bekommen hat und halt seine 12.000 Git-Repositories damit geklont hat.
Ja, ich dachte, also bei mir ist Backup und Recovery und es gibt einen so einen Git-Ordner und da gehe ich immer rein, wenn ich einen Git-Klon mache und wenn es mehr wird, dann lege ich mir vorher einen Ordner an. Also da bin ich noch sehr manuell unterwegs. Aber es ist doch schön zu wissen, dass ich das nicht mehr manuell machen müsste.
Ja, eben. Also das finde ich halt, das ist für mich auch das Takeaway an der Stelle gewesen. Ich habe halt auch Backup für meine Clients und da ist der Git-Ordner eigentlich ausgespart, weil das liegt ja eh auf meinem Git-Server, der auch in einem anderen Backup hängt. Das muss ich nicht nochmal doppelt wegsichern. Aber ich merke, wir schweifen ab.
Dafür ist ja auch irgendwie das Ding hier da.
Dafür ist es da, genau. Aber ja, vielleicht nutzt es euch ja auch, liebe Zuhörende.
Ja, also ihr hattet ja gesagt, Tooltips sind Hidden Gems und dementsprechend ist mein Tooltip ein Ruby Gem. Dabei handelt es sich um iCalPal, das ich gefunden habe, nachdem ich ein Tool gesucht habe, womit ich aus meinem Kalender relevante Informationen rausholen kann. Da hole ich vielleicht mal ein bisschen länger aus. Bei euch da draußen unter den Markdown-Mausis gibt es bestimmt Menschen, die auch mit Obsidian arbeiten. Und nach langen handschriftlichen Notizen bin ich jetzt wieder in einer Rolle, wo ich regelmäßig meine Notizen mit anderen Menschen teilen sollte und dann handschriftlich, beziehungsweise ich hatte da so ein E-Ink-Tablet, da dann Dinge zu schreiben, um sie dann wieder abzuschreiben, hat sich irgendwie ein bisschen weird angefühlt, also bin ich zu Obsidian gewechselt und dann dachte ich mir, boah, wie nervig ist das eigentlich, dass ich für jedes Meeting, was ich dann habe, ein neues File anlege, nur um dann in den Kalender zu gehen, um die Basisinformationen daraus zu kopieren und dann da weiterzumachen. Da habe ich gedacht, das muss doch auch irgendwie einfacher gehen und habe mir dann, wie ich das gerne so mache, in so ein bisschen JavaScript-Magic was gebaut, was mir dann die Sachen daraus zieht. Und erst dachte ich, hey, ich kriege ja eine Meeting-Notification via Slack, eine Minute bevor der Termin stattfindet. Vielleicht kann ich das abfangen und daraus dann weitermachen. Hat sich herausgestellt, das ist alles gar nicht so einfach. Und Slack-Workflows mögen das in Unternehmen überhaupt nicht, wenn man da Daten draus abgreift und so Sachen macht. Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja einen Kalender. Und irgendwie müsste es doch für das Betriebssystem, wenn mir das Notifications schickt, muss es doch irgendwie möglich sein, dass man da an Daten rankommt. Darüber bin ich dann an iCalBuddy geraten. Das ist ein Tool, was seit, weiß ich nicht, müsste ich lügen, gefühlt 7 oder 10 Jahren nicht mehr maintained wird und dementsprechend manchmal ein bisschen buggy ist und auch nicht sowas kennt wie JSON-Output. Und dann habe ich gedacht, cool, ich nehme iCalBuddy und danach ganz viel Regex-Magic, um meine Informationen rauszuklauben. Das hat dann alles nicht so richtig funktioniert und irgendwann habe ich es aufgegeben und am nächsten Tag habe ich dann gefunden, es gibt einen Successor davon, das ist iCalPal. Also iCal steht dabei für den Apple-Kalender, ich oute mich damit als Mac-User und der greift auf den, die Kalenderfunktion des Betriebssystems zurück und kann mir da zum Beispiel die Events des aktuellen Tages angeben. Dann kann ich noch filtern, aus welchem Kalender ich das haben möchte. Und dann das Schönste daran, ich kann mir das als YAML oder JSON-Output geben lassen. Und das ist viel schöner im Verarbeiten dann. Und deswegen gibt es jetzt so einen Workflow. Der wird einmal morgens um 8 getriggert, der holt sich meine aktuellen Termine, packt das schön in ein neues Markdown-Dokument, das wird von Obsidian discovered und dann sind so Dinge wie die Überschrift, der Uhrzeit und die Basisinformationen, die ich eh da habe und sonst kopieren würde, einfach schon da drin und dementsprechend lange rumgequatscht für mein Tooltip ist iCalPar.
Cool. Ja, das klingt spannend. Ich habe mal die GitHub-Seite offen. Das verlinken wir natürlich alles für die geneigten Zuhörer dann auch in den Shownotes. Aber eine Frage brennt mir jetzt seit 7 Minuten schon unter den Nägeln. Und ich muss es jetzt fragen, Enrico, gibt es auch iCalNTSC?
I see what you did there.
Ja, nee, cool. Also macht absolut Sinn. Jan, was hast du uns mitgebracht? Du hast natürlich etwas aus der Dev-Schiene mitgebracht, nehme ich an.
Genau, und zwar mache ich viel Rust und ein Aspekt davon ist, dass ich manchmal so ein GUI-Programm schreiben muss. Und wer das schon mal gemacht hat, der weiß, das macht nicht so viel Spaß. am besten, also so für, da gibt es zwei Modi, und zwar gibt es da den Retained Mode, wo man quasi vorher das ganze Layout dem Programm verrät, und dann gibt es den Immediate Mode, wo das Programm weiß erst, was erscheint, auch wenn du es wirklich hinzufügst. Also das ist dann so if-Button Punkt klickt und dann rendert den Button und packt da Text rein und führt den if-Block aus, wenn er angeklickt wurde. Und sowas, so ein Immediate Mode GUI gibt es für Rust und das heißt eGUI. Das ist inspiriert von dem C++ Immediate Mode GUI Framework im GUI. Und damit kann man eine GUI-App in Rust schreiben, in 40 Teilen, Pi mal Daumen. Und das sieht sogar ziemlich schick aus. Da sind schon diverse Widgets mit eingebaut. Also sowas wie ein Grid-Layout, so eine Box zum Zusammenfalten. Und das läuft dann auf eurem Rechner und im Browser, weil es direkt zu WebAssembly compiled werden kann.
Ui, okay. Das ist fancy. Das
ist eine richtig feine Sache. Genau. Layouting ist ein bisschen, wenn man eher Retained Mode GUI-Programmierung gewohnt ist, dann ist das Layouting vielleicht ein bisschen ungewohnt. Aber ich glaube, da kommt man ganz schnell rein.
Sieht auf jeden Fall gut aus. Hab mal die Seite offen. Das sieht besser aus, als ich es erwartet hätte. Ich dachte so, das wäre so ein bisschen so wie, weißt du, so Java GUI bauen, wo es ja auch irgendwie so also drei.
Swing.
Ja, so Swing oder wie hieß das andere?
JavaFX gibt es, glaube ich.
JavaFX, genau, danke. Ja, das habe ich gesucht. Und das sah irgendwie alles so ein bisschen strange aus. Aber die haben dann quasi ihr eigenes Toolkit gebaut. Also da steckt nicht irgendwo Qt oder GTK genau. drin. Nee. Krass.
Was drunter steckt, ist quasi, man kann sich selber ein Backend aussuchen. Mhm. Ich glaube, das Standard-Backend, so wenn man das für einen Desktop haben will, dann ist das E-Frame. Mhm. Aber man kann dann quasi sagen, oh, ich möchte das gerne mit DirectX haben, ich möchte das gerne im Web haben, ich möchte das gerne mit OpenGL haben, ich möchte das gerne, ich glaube, ich, da gibt es auch irgendwie Backends für den Raspberry Pi für, dass man dann da irgendwie schicke GUIs drauf haben kann. Ich meine, das kann auch Touch, also das ist eine richtig feine Sache.
Cool. Ja, schön. Also ich find das gut, dass man auch einfach mal so wirklich elementare Dinge in Rust neu schreibt. Es gibt ja auch den Cosmic Desktop von den EntwicklerInnen von System 76, die ja auch PopOS bauen. Die haben ja auch jetzt einen eigenen, komplett Rust-basierten Desktop mit eigenem Framework und mit aller Hand Schikane und tollen Features drin. Klingt auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, damit haben wir so das Grundkonzept und die ersten Infos mal ganz gut zusammengekehrt. Bleibt nur zu sagen, alle Angaben wie immer ohne Proprietär. Feedback ist uns immer wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt, liebe Zuhörer, dann könnt ihr die natürlich gerne an uns richten. Wie macht man das am besten, Enrico? Was sind die Wege?
Also, da wir ja hier ein Technologie-Podcast sind, ist unser primärer Kontaktweg das Fax. Dort erreicht ihr uns unter 0421 417 37109. Und kein Joke, das funktioniert tatsächlich. Und ansonsten könnt ihr uns gerne auch per E-Mail kontaktieren, wer das mag, und darauf hoffen, dass ihr nicht im Spam-Filter landet. Das gibt's beim Fax nämlich nicht. da erreicht ihr uns unter domian@user.space. Außerdem findet ihr uns auf Matrix, der Hashtag Urlaub im Userspace auf matrix.org. Und ja, Jan, vielleicht möchtest du uns noch den Hashtag der Woche verraten.
Genau, der Hashtag der Woche ist ganz im Sinne der Nullnummer Hashtag Power On.
Ja, sehr gut. Also wir versuchen immer thematisch passende Hashtags für die Episoden zu finden. Was wir jetzt noch ganz vergessen haben, es gibt natürlich auch eine Webseite, user.space, und da kann man auch gerne in die Kommentarspalte abdriften. Wir hoffen, dass das kein Fehler war, eine Kommentarspalte anzubieten. Wir werden das, glaube ich, in einem halben Jahr merken, ob das eine gute Idee war. Aber die üblichen Wege kennt ihr jetzt ja. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. Also wo auch immer ihr das hört, könnt ihr da gerne auch ein Voting ablassen. Und ich glaube, Spendenbereich hat es da auch auf der Webseite angelegt.
Das ist da alles mit drauf. Ich habe auch für die Menschen da draußen, die der Leserechtschreibung mächtig sind, den ein oder anderen Rechtschreibfehler hinterlassen. Auch da freuen wir uns über jede Meldung.
Genau, das werden wir jetzt aber nicht immer betonen. Also das war jetzt so eine einmalige Info, wenn ihr da irgendwie was spenden wollt. Aber ansonsten freuen wir uns auch einfach, wenn ihr einfach nur zuhört und eure Meinung kundtut in höflicher Art und Weise. Ja, und damit, glaube ich, können wir nur sagen, vielen Dank, liebe Zuhörende, dass ihr die 30 Minuten zugehört habt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr in der nächsten Folge mal wieder reinhört. Und euch, Jan und Enrico, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich drauf.
Gerne.
Ja, vielen Dank. Und ich gehe jetzt wieder schön an den Strand.
Ciao.
Bis dahin, ciao.
Tschüss.